Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserer Audioausgabe des Computer Club 2 mit der Nummer 234.
Mein lieber Freund, jetzt muss ich mich aber anstrengen, damit ich genauso überwältigend das begrüßen kann.
Kannst du das?
Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall begrüße ich alle.
Sollen wir mal rausgehen üben?
Die zugeschaltet sind. Und wir freuen uns auch, dass schon wieder Heinz Schmitz bei uns im Studio sitzt.
Wunderschönen Dr. guten Tag.
Wieso sitzt? Hat er was verbrochen?
Du willst auch begrüßen, schätze ich mal.
Ich begrüße alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer, euch beiden.
Ja.
Schön, Dankeschön. Endlich mal wieder hier zu sein.
Danke, guten Morgen.
Ja,
guten Morgen.
Lange nicht gesehen.
Ja.
So, jetzt, was haben wir für Themen eigentlich für diesen Tag hier?
Naja, das ist ja wie üblich eine Überraschung, würde ich mal sagen. Gut. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Vor zwei, drei Wochen hat Google ja mal, so wurde gesagt, mit Verizon über Netzmaut verhandelt.
Mhm.
Google hat ja immer die Netzneutralität hochgehalten. Die Netzneutralität ist ja das, dass egal welche Daten durchs Internet laufen, sie alle gleich behandelt werden. Nun gibt es aber einige Unternehmen, die würden ganz gern Geld dafür bezahlen, dass ihre Daten bevorzugt behandelt werden.
Ja, das Premium-Dienste, die dann wieder mehr Geld kosten würden. Und das ist eigentlich nicht gut.
Nö, das würde ja dann das Internet auch zerreißen. Das wäre dann auf der einen Seite ein Internet für Arme. Und auf der anderen Seite ein Internet für die, die viel bezahlen wollen und können. Und
ja, das ist. Aber dass man für Bandbreite bezahlt, ist ja nun schon seit Ewigkeiten so. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel meinen Internetanschluss.
Moment, darf ich da mal zeichnen? Ja. Das sind zweierlei Paar Schuhe. Bandbreite hat nichts mit Übertragungsraten und direkt zu tun. Bandbreite ist das, was dir von deinem Provider angeboten wird, mit welcher Geschwindigkeit du deine Daten bis zum ersten Router abliefern kannst. Danach wird das
abliefern
dann,
und ich kann es auch holen.
Oder abholen.
Ja.
Gut. Alles, was dahinter ist, ist der große Topf-Internet, die große Wolke.
Ja.
Dann hat auch dein Provider keinen Einfluss mehr darauf, wo deine Daten herlaufen.
Ja.
Weil die alle nicht gekennzeichnet sind.
Ja.
Obwohl das auch nicht mehr ganz richtig ist. Es gibt Kennzeichnungen in den Datenblöcken drin, dass zum Beispiel Voice over IP, also Audio, bevorzugt behandelt werden in den Routern. Weil der Mensch sehr empfindlich ist auf Audiounterbrechungen. Video kann ruhig mal stehen bleiben, das tut einem nicht weh.
Tut's ja auch.
Und ja. Aber wenn Audio stehen bleibt, das ist schlimm, deswegen werden Audiopakete.
Tut's aber auch.
Was?
Audio stehen bleibt.
Ja, wenn nichts mehr geht, ja.
Ja, gut.
Klar.
So einen Rechner habe ich auch zu Hause, ja.
Na, vielleicht so ein Internet, vielleicht hast du auch so ein Internet zu Hause.
Das auch.
Ja. Also lass uns doch einfach mal zum Thema zurückkommen. Dein Anwurf, Heinz, ist natürlich ganz richtig gewesen. Die Verhandlungen sind aber wohl, hat man dann vor zwei Wochen erfahren, abgebrochen worden. Google sagt, das stimmt überhaupt nicht, wir haben niemals verhandelt, aber das hat Ende 2008 Google auch schon mal gesagt. Damals haben sie auch mit Kabelnetzbetreibern verhandelt. Was nun wirklich Gegenstand dieser Verhandlungen war, ist nicht und noch nicht herausgekommen. Aber eins ist ganz wichtig, die Netzbetreiber selbst, die wollen natürlich regulieren. Die wollen natürlich Premium-Dienste anbieten, denn damit ist ja nun Geld zu verdienen. Ne? Wenn alle das Gleiche dafür bezahlen, dann ist das eine schöne Sache. Aber wenn man sagt, hier, du kannst und deins wird bevorzugt und wenn dann du mehr bezahlt hast, dann geht nichts mehr. Das ist so. Im normalen Leben ist es ja so. Wenn ich hier nach diesen Aschenwolken-Geschichten vor ein paar Monaten, da sind ja viele, viele Flüge ausgefallen. Und wenn ich mir dann angesehen habe, was passiert ist, aus Asien Transporte per Flugzeug von Waren, Produkten, die hatten sich ja aufgestaut, bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Und da konntest du dann durch Zahlung von immensen Summen deine Ware bevorzugt transportieren lassen.
Ja.
Und wenn du nicht bereit warst oder es einfach kalkulatorisch nicht sinnvoll war, dann blieb deine Ware eben liegen bis zuletzt. Da passiert es so und so passiert es ja überall.
Ja.
Wer mehr zahlt, kriegt mehr. Und das ist aber etwas, was man im Internet wirklich tunlichst vermeiden sollte.
Ja,
damit hängt das Schicksal des Internets zusammen, meine ich.
Denkst du denn auch so darüber, dass wenn jemand 2 Megabit anbietet, jemand 6 Megabit anbietet, jemand 16, 32
nee, das ist
anbietet?
Das ist ja bei dir, wie du an die Daten herankommst, nicht wie sie transportiert werden. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen über Netzwerktechnologie reden. Ist an sich auch das Thema, das ich heute hier erzählen wollte.
Ach, so ein Zufall.
Ach so. Ja.
Es geht um den Flaschenhals-Internet. Das IP-Protokoll, auf dem ja alles basiert, ist mittlerweile 30 Jahre alt. Die Idee des Internet war ja das ARPANET. Das ging darum, eine Infrastruktur aufzubauen für den Kriegsfall.
Das ist zum Teil ja 40 Jahre alt. Das sind ja die RFCs, kommen von den 60er, Mitte 60er bis 70er Jahre. Das ist noch älter.
Das ist eigentlich Ethernet, Internet. Das Ethernet ist ja damals im Xerox Park in den 60ern erfunden worden. 63, glaube ich.
Ja, aber es ging um eine Vernetzung von Universitäten und nicht um militärisches Netz.
Um Forschungseinrichtungen, um die zu vernetzen.
Genau.
Und die Militärs haben dann gesagt, lass das Ding uns so bauen, auch wenn ein Teil des Netzes ausfällt, dass es weiterlaufen kann.
Das war am Anfang, das war die Idee am Anfang für das ARPANET.
Ja.
So.
Gut, daraus ist dann das Internet eben entstanden.
Und dann haben die Militärs nachher das Internet verlassen. Und dann kam IBM ganz groß rein und hat daraus ein Forschungsnetz gemacht.
Die Militärs haben ein eigenes Netz, das läuft heute noch.
Ja.
Das ist etwas anders strukturiert. Gut, wir haben also das alte IP-Protokoll und diese Internet-Hardware als Basis darunter. Und das ganze Ding hat einen riesen Nachteil. Je mehr Datenverkehr da drauf ist, desto langsamer wird es.
Das ist normal.
Es geht so, wenn einer was schicken will, dann ruft er mal raus, hier, ich habe ein Datenpaket, und wenn keiner was sagt, dann schickt er das los. Würden jetzt wirklich alle an einem Kabel hängen, dann hätte man überhaupt keinen Durchsatz mehr, weil jeder immer wieder losrufen würde, ich will was, und immer belegt. Deswegen braucht man ja diese unheimlich aufwendige Router und Switches, die einfach den Verkehr lenken. Die versuchen, möglichst wenig in die einzelnen Kabel reinzubringen, sondern das irgendwo alles in Elektronik zu machen.
Moment, der Router, der verteilt ja nur. Der macht ja nichts anderes, als alles dumm an alle Ausgänge zu verteilen. Während der Switch, der guckt dich an. Wer ist an welchem Kabel dran und verteilt es dann nur dahin, wo der Empfänger auch ist.
Das macht der Switch. Der Hub, du meinst den Hub.
Der hat den Hub, ja.
Der Router transportiert von einem Adressbereich, das ist also die Autobahn.
Ja,
die macht, die sammelt die Adressbereiche, bündelt die, und auf der anderen Seite werden die wieder auseinandergefächert. Und der Switch, der weiß dann eben, welcher Arbeitsplatz wirklich welches Datenpaket hat. Und dadurch werden die Kollisionen auf den Kabeln runtergefahren. Deswegen kriegt man einen besseren Durchsatz hin. Jetzt wird das Internet immer größer. Wir haben, ich weiß nicht wie viele Milliarden, 54 Milliarden Teilnehmer, glaube ich, mittlerweile. 54 Millionen in Deutschland und sowas.
Ich wollte gerade sagen, es sind 6 Milliarden auf der Welt.
Nee, 54 Millionen in Deutschland. Ja, ich hab's mit den Nullen. Und was dazu kommt, die Anwendungen, die wir im Internet fahren, sind immer datenlastiger. Wir fahren heute Videos. TV drüber, wir fahren also YouTube, 7Load, wir fahren Internetradio, Cloud Computing, also dass auch ganze Rechenzentren übers Internet verbunden werden.
Video explodiert, ja.
Ja, das ist unheimlich.
Also ich habe eine Studie gelesen, 767 Exabyte werden 2014 erwartet.
Exa?
Exa. Eine Zahl mit 21 Stellen.
Ja, und dass denn bei dieser Struktur, bei dieser nun 30 Jahre alten Technologie, die darunter liegt, dass da zu Problemen kommt, ist ja jedem klar. Eine Lösung wäre sicherlich dann sowas, dass man sagt, okay, wir markieren die Datenpakete, und die entsprechenden Häkchen dran haben, die dürfen schneller durch. Und die anderen müssen sich hinten anstellen. Das, was die Telcos alle wollen. Auch aus Geldgründen.
Das, was manchmal auch am Skilift passiert. Ich weiß das noch so von Zürs, wenn der König von Holland kam. Der hat ein Häkchen dran gehabt. Der durfte direkt auf den Lift drauf.
Und aber der hat wahrscheinlich am wenigsten dafür bezahlt.
Ja, und wir mussten uns anstellen. Also so ungefähr ist das wahrscheinlich im Internet auch.
Ja.
Also der König hat ein Häkchen gehabt. Mhm. Da konnte man sehen.
Jedenfalls gibt es ein europaweites Forschungsprojekt, SAIL heißt das, Scalable and Adaptive Internet Solutions. Und da sitzen dann Wissenschaftler, die überlegen, was passiert denn nun? Was kann man machen? Wie kann man die Protokolle optimieren? Wie kann man die Infrastruktur optimieren, um den Anforderungen der Zukunft irgendwann noch gerecht zu sein? Da gehört zum Beispiel bei, wie kann man effizient in den Netzen arbeiten? Wie kriege ich einen dichteren Datenverkehr raus? Also diese ganzen Kollisionen, wie kriege ich die raus? Wie kriege ich das dünner? Fahre ich vielleicht über weite Strecken andere Protokolle? Ist ja mit ATM damals mal probiert worden, da hatte man bei den Frames nicht aufgepasst, die waren nicht IP-kompatibel, und deswegen hatte man dann den 30% Overhead, und das ist dann wieder eingestellt worden.
Sag mal, ist es nicht bald an der Zeit, dass man tatsächlich ein neues Internet erfindet? Dass man eventuell den großen Datenverkehr rauslassen kann, dass der kommerzielle Datenverkehr auf anderen Bahnen läuft und das jetzige Internet mehr für die Privaten übrig bleibt. Natürlich muss es Schnittstellen geben von einem Netz ins andere.
Es gibt ein Problem dabei. Du kannst nicht alles neue Kabel verlegen. Das ist sehr, sehr viel Geld. Ne? Es gibt Backbones, es gibt Verkabelungen, also die letzte Meile, die sehr, sehr teuer ist. Es gibt diese Backbones, diese Glasfaser-Backbones, es gibt Satellitenübertragen, ist alles da. Die Bandbreite, die insgesamt weltweit da ist, würde wahrscheinlich auch ausreichen, wenn man sie besser nutzen könnte. Wenn man
Welche Konzepte gibt es dafür, Heinz?
Es gibt da nur Forschungssachen, die laufen. Es gab mal vor langen Jahren schon Ansätze, die Protokolle schmaler zu machen, indem man einfach, wie gesagt, ATM war eins, das sind dann Point-to-Point-Verbindungen, dass man nicht alles nur rausbrüllt. Dann gibt es die, wie gestaltet man die Zugangspunkte? Macht man alles wireless? Verseucht man eben die Umwelt? Oder was dann eben auch passiert ist dabei, dass wenn zu viele Wireless auf einen Access-Point wollen, dass die sich gegenseitig stören und damit die Performance runtergeht. Also man kabelgebunden dann besser. Legt man Glasfaser in die Haushalte rein, um breitere Bandbreiten zu kriegen? Wenn man die Glasfaser reinlegt, wie sehen die Endgeräte aus? Was kostet das Ganze? Denn Straßen aufreißen ist, sagten wir es eben schon mal, sehr, sehr teuer.
Wir haben das gesehen hier in Köln, als hier VDSL gelegt wurde von der Telekom. Das war ein Unternehmen, mit dem die heute noch die großen Kisten da rumstehen. Mhm. Das hat richtig Geld verschlungen. Und ja. Das war ja dann auch schnell vorbei damit mit der Investition, weil es einfach zu teuer war.
Ja, und Fiber to the Home, so heißt das ja dann ganz modern, ist auch sehr teuer bei den Endgeräten. Man muss andere Anschalteinheiten in die Haushalte bringen und muss dann eben mal die 54 Millionen Haushalte mit anderen Anschlüssen versorgen. Also untersucht man eben, welche Mechanismen, Datenmechanismen laufen ab, welche Protokolle kann man verwenden, um das effektiver zu gestalten und um diese ganzen Datenströme zu steuern, müssen wahrscheinlich ganz, ganz neue Algorithmen her, die heute noch gar keiner kennt. Da gibt es Theorien, es gibt Forschungsaufbauten, aber so richtig so, dass einer sagt, so, das müssen wir jetzt machen, gibt es noch nicht.
Hört sich an, als würden wir irgendwann gegen die Wand fahren.
Irgendwie, ja. Also ich merke das auch beim Internet, wenn ich über 3G gehe, also hier beim iPhone, dass da manchmal die Knotenpunkte ganz schön lahm sind.
Das ist, wenn, du bist sicherlich hier im städtischen Bereich damit schlechter bedient, weil sehr viele
Nein, im ländlichen Bereich kriege ich gar nichts über 3G.
Da musst du mal dahin kommen, wo ich wohne. Ich habe 3G für mich fast ganz alleine. Ja, ich bin also da über 3G schneller als über die Festverdrahte.
Dann würde ich über deine Wohnung, würde ich teuer vermieten.
Nee, lass mal, da bin ich ganz zufrieden mit.
Das würde dann wieder gegen die Netzneutralität sprechen, auf einer anderen Ebene.
Also ich kann es an Leidensgeschichte bei mir, Köln-Marienburg ist eigentlich ein städtischer Stadtteil. Ich fing mit 16 Megabit an, mit A-Core. Die haben mich dann nach ein paar Monaten auf 6 Megabit runtergesetzt. Da ging auch das nicht mehr. Dann haben sie mich auf 2 Megabit runtergesetzt. Und als ich dann mal gemessen habe, dann hatte ich 500 Kilobit. Und das habe ich denen vorgeworfen und dann haben sie mich tatsächlich
rausgeworfen.
Also wenn man so Verbindungen hat, bei Unity Media bin ich jetzt, das habe ich abgegradet und habe 32 Megabit zu Hause.
Über TV-Kabel
und habe mal gemessen, ich komme auf 29 Megabit an meinem direkten Rechner am Endpunkt, am Router. Über drahtlos geht das dann nachher wieder runter auf 18 Megabit, 19 Megabit.
Das geht so lange gut mit dem Fernsehkabel, mit der Infrastruktur, ja, solange nicht alle.
Bis alles
voll ist wieder. Denn das ist eine normale LAN-Struktur, die dahinter steht, in Anführungszeichen LAN-Struktur, wo alle sich denn ein Kabel teilen müssen irgendwann und dann geht eben, hast du zwar 32 Megabit, aber kommt auf die Daten durch.
Nur die Kündigungsfrist ist ein Jahr und ich glaube nicht, dass in einem Jahr die Telefonverbindung, auf den alle anderen sitzen da in der Marienburg, dass die besser geworden ist. Da muss nämlich echt neues Kabel gelegt werden.
Ja, worauf wir, glaube ich, achten müssen, was wir vielleicht hier nochmal sagen sollten, ist, dass keiner an der Netzneutralität wackelt. Denn zuerst wird es für einige dann nur teurer werden, in Anführungszeichen nur. Und andere können dann ihre Daten mit Irrsinnsgeschwindigkeiten zum höheren Preis austauschen, verteilen und sonst was. Aber der nächste Schritt, der könnte dann sein, dass wir eine allgemeine fast Zensur im Internet haben. Wir haben das ja schon gehabt im Herbst 2007. Da haben sich einige Comcast-Kunden beschwert, weil das Unternehmen den Tausch von Dateien über Peer-to-Peer-Protokolle unterbunden haben. Das ist dann der nächste Schritt. Und wenn jemand kein Geld zahlen will und im Moment ist viel Traffic im Netz, dann würde dann eben nichts mehr übertragen werden für den, der irgend so einen preiswerten oder kostenlosen Zugang hat.
Das darf nicht passieren. Aber wie können wir das verhindern?
Moment, es gibt eine andere Sache hier noch. Firmen, die sichere Datenverbindungen brauchen. Die mieten sich heute Festleitungen von Punkt zu Punkt, die gehen nicht übers Internet und haben damit garantierte Durchsatzraten, das auch absolut notwendig ist. Wir reden also hier vom allgemeinen Internet. Wenn einer seine Business-Prozesse auf eine Internetstruktur aufsetzt, der lebt sehr, sehr gefährlich. Wenn also ein Rechenzentrum, ein Cloud-Rechenzentrum übers Internet betreibt, dann ist das selber schuld, denn es gibt keine Garantie dafür. Und die Netzneutralität bleibt hoffentlich erhalten und dann wird er auch nie eine Garantie haben. Also ist er gezwungen, wenn er vernünftig ist, das mit festen Leitungen machen.
Also wir brauchen neue Ideen, wie wir unsere Daten besser komprimieren, strukturieren, organisieren, um mit den nicht so schnell nachkommenden Netzstrukturen immer noch zurechtzukommen.
Man muss auch einsehen, die SAIL-Projekte, das ist ja nicht nur von Fraunhofer gemacht, sondern da sind auch ganz viele Industrieunternehmen und Telcos mit drin, weil die alle letztendlich das gleiche Interesse haben, ein besseres Internet zu schaffen.
Schönes Schlusswort.
Dieses Jahrzehnt wird oft genannt das Jahrzehnt der Humanoiden, denn wir haben Roboter, die sich ohne Oberkörper irgendwo rumbewegen, irgendwelche Tätigkeiten ausführen, und wir haben aber auch Oberkörper, und das soll ja in diesem Jahrzehnt zusammenwachsen, sodass wir vielleicht 2020 dann die ersten Maschinen haben, die ähnlich aussehen wie wir und sich frei bewegen können. Ich habe mir mal überlegt, was passiert eigentlich, wenn du einen Roboter hast, der wirklich sauber arbeitet, alles tut, was man ihm sagt und wofür er programmiert ist, und wenn der sich ein Virus einfängt.
Wir können uns ja auch ein Virus einfangen, dann gehen wir ins Bett.
Ja, aber der könnte vielleicht bösartig werden.
Es gibt auch Menschen, die bösartig werden. Es gibt Vorbilder.
Wir haben aber doch schon solche Roboter. Ganz, ganz, ganz viele, die haben so runde schwarze Räder da dran. Unsere Autos, die bestehen ja heutzutage aus mehr Computern als aus Autotechnik.
Ja.
Peter, hast du schon mal etwas gehört bei dir in Stuttgart, Peter Welchering, was da passieren könnte, wenn in Autos Viren in diese Netzwerke, komplexen Netzwerke und diese vielen Computersysteme eindringen?
Ja, in Stuttgart war da dummerweise nicht viel zu hören, weil in Stuttgart gibt es Daimler und Daimler sagt, ah, alles sicher bei uns, wir sind Daimler, und dann gibt es Porsche. Porsche sagt, naja, auf alle Fälle schnell, aber dann auch sicher, passiert nichts. Aber ich habe vor einiger Zeit Kontakt gehabt mit dem Tadayoshi Kono. Tadayoshi Kono ist Informatiker und der arbeitet an der Universität von Washington in Seattle, also da, wo auch in der Nähe Microsoft sitzt. Und Tadayoshi Kono, der hat ein ganz nettes Experiment gemacht. Der hat nämlich sich eine Vorrichtung gebaut, eine Funkvorrichtung, mit der er auf die Diagnoseschnittstelle der Bordcomputer von Autos zugreifen kann.
Das geht mittlerweile per WLAN. Früher hat man da einen Stecker reingedrückt und mittlerweile geht das, glaube ich, per WLAN, ne?
Das geht wunderbar mittlerweile per WLAN. Das mit dem Stecker würde auch bei fahrenden Autos nicht so toll funktionieren, meinte nämlich der Tadayoshi Kono. Ja. Und deshalb hat er hier auch WLAN-Technologie eingesetzt. Ja, und was er dann gemacht hat, ist, er ist auf den Highway gefahren und hat einfach mal ein Auto, das da so mit 90 Meilen fuhr, auf 20 Meilen runtergebremst. Und der Fahrer war natürlich, dem war vorher gesagt worden, wir probieren das mal, aber der war natürlich völlig verdattert, dass plötzlich einfach sein Auto bremst und er gibt auch Gas und gibt Gas und gibt Gas und nichts passiert, es bremst.
Wie, was ist der Hintergrund? Wie funktioniert so etwas? Das ist ja dann nicht nur die Diagnoseschnittstelle, sondern hier muss man ja eingreifen und wirklich Kommandos von außen in das Fahrzeug hineinbringen.
Ja, über diese Diagnoseschnittstelle, da kann ich tatsächlich dann Kommandos, die wie mit so einem Bitmuster oder mit so einer Art Morse-Alphabet aussehen, an die Bordelektronik schicken. Also beispielsweise der Befehl Motor ausschalten etwa. Ne? Der besteht aus einem Code, der ist nur so in der Regel zwischen 60 und 400 Zeichen groß, also relativ klein. Und wenn ich diesen Befehl Motor ausschalten, wenn ich diesen Code eben über die Diagnoseschnittstelle in das interne Bordcomputersystem eingebe, die sind auch kryptisch, die kann man nicht einfach von außen ansonsten sich ermitteln, sondern die sind sozusagen in so einer Art Geheimcode geschrieben. Wenn ich diesen Geheimcode da eingebe, dann stellt das Bordsystem einfach den Motor aus. Da kann ich dann, wenn ich am Steuer sitze, mit meinem Zündschlüssel machen, was ich will. Da passiert nichts mehr.
Ist ja irgendwo erschreckend. Was denken sich die Hersteller eigentlich dabei, solche Lücken aufzulassen? Sagen die einfach, es ist so eine Art Geheimcode, das wird nicht veröffentlicht und deswegen kann auch nichts passieren?
Ja, das haben die etwa tatsächlich dem Professor Kono gesagt. Das ist ja ein Geheimcode, da kann nichts passieren. Und sie haben ihm auch gesagt, naja, also probier du mal diesen Geheimcode auszulesen. Wir fragen mal in 20 Jahren wieder nach, wie weit du gekommen bist. Und ungefähr ein Dreivierteljahr später hat eben Tadayoshi Kono Ihnen vorgelegt, so ungefähr müsste euer Code aussehen. Ich zeige euch mal, was ich jetzt mit eurem Bordsystem mache. Und da war natürlich dann der Aufschrei und das Entsetzen groß. Ja. Die erste Reaktion der amerikanischen Autohersteller war, solche Eingriffe müssen wir gesetzlich verbieten.
Ja. An die Eingriffe, also nicht dann, die Möglichkeit, dass man eingreifen
und
kann.
Und dann ist das sicher.
Sondern das Eingreifen, ja.
Genau, und dann ist es sicher, ne? Ist ja verboten.
Wir haben ja auch so ein paar Sachen hier in Deutschland, ne? Das ist ja auch sicher beim Telefon, darf ich nicht mithören. Und da es verboten ist, ist es auch sicher.
Mhm. Ja, beim Telefon nicht mithören. Selbst die Gerätehersteller sparen ja mit der Verschlüsselung, obwohl sie im System vorgesehen ist. Aber viele Geräte verschlüsseln nicht und könnten mitgehört werden mit relativ geringem Aufwand. Gut, kommen wir mal zurück zu den Autos. Gibt es irgendwie einen Rahmen, was man alles machen kann? Gut, Motor aus oder Bremsen, okay.
Alles, alles.
Aber was noch? Mein Auto zum Beispiel, das kann selbstständig einparken. Das heißt, das dreht das Lenkrad und so weiter und so weiter. Könnte ich da eventuell mit so einem Auto dann oder mit deinem Lieblingsprofessor da, könnte der auf der Autobahn hinter mir herfahren und mich einfach von der Autobahn holen, weil er Lenkbewegungen eingibt?
Also er sagt theoretisch ja. Was er schon praktisch gemacht hat, ist Radio anstellen, Klimaanlage total herunterkühlen, Licht einschalten und hupen und eben runterbremsen. Das sind die Sachen, die hat er schon so richtig im Fahrbetrieb gemacht. Das andere hat er nur im Labor gemacht. Aber da sagt er, das Problem, das sich da im Labor gestellt hat, aber das wird man auch noch lösen können, die ganzen Befehle, die beispielsweise die Lenkbewegung des Fahrers dann vom Bordcomputer an die Achsen geben, die müssen in Sekundenbruchteilen ausgesandt werden und die sind auch nur ein paar Sekundenbruchteile gültig. Also da muss man ziemlich genau immer Zeitfenster, die auch vorher das Bordsystem eben definiert hat, tatsächlich erwischen, um solche Befehle geben zu können. Das ist eine zusätzliche Codierungsaufwand. Da reicht es eben nicht nur aus, den Befehl in seinem Klartext herauslesen zu können, also diese besondere Codeform, sondern da muss man dann auch noch mit den Zeitfenstern arbeiten, in denen solche Befehle eingegeben werden müssen. Aber das ist natürlich theoretisch machbar und das ist nur eine Frage der Zeit, wann ich dann wirklich solche Zeitfenster auch ermittelt habe und dann kann ich tatsächlich ein Auto vollautomatisch einparken von außen oder ähnliche Sachen machen.
Aber kann man denn diese Funktionalität überhaupt abschalten oder einschränken, dass man von außen nicht mehr darauf zugreifen kann? Denn es nennt sich ja Diagnose, Software, Diagnose, Schnittstelle. Hier kann man nicht nur Fehler auslesen, hier kann man auch Funktionen überprüfen, ob irgendein Relais schaltet, ob irgendeine Funktion funktioniert, zum Beispiel das Radio oder die Navigation oder sonst was. Das ist ja eigentlich für die heutigen Automobile unabdingbar. Stehen sich diese beiden Forderungen nicht gegenüber?
Ja, und deshalb hat auch der Herr Kono gesagt, also eigentlich müssen wir zwei Dinge tun. Wir müssen zum einen sogenannte Authentisierungscodes haben, die mit den Steuerungsdaten verknüpft sind. Also nur diejenigen, die mit solchen Authentisierungscodes arbeiten, dürfen überhaupt an die Bordelektronik Befehle geben. Wobei, sagt er auch gleich wieder, auch diese Authentisierungscodes, wenn ich die den Service- oder Vertragswerkstätten gebe, die können natürlich geklaut werden und dann können die auch missbraucht werden. Und deshalb seine zweite Idee, kommt wieder zum guten alten Kabel, möglichst dick abgeschirmt, damit man da nichts mitschneiden kann. Zum guten alten Kabel und der Diagnoseschnittstelle, in das dann eben so ein Stecker eingestöpselt wird, zurück. Alles, was da über Funk läuft, sowohl WLAN als auch Bluetooth, das hat er auch ausprobiert, ist da einfach viel zu riskant und hat eine viel zu hohe Unfallgefährlichkeit.
Mhm. Hat er auch 3G ausprobiert? Ich meine, in Deutschland wäre mit WLAN wahrscheinlich käme man nicht sehr weit.
Ja, da arbeiten die an der Universität Washington dran, aber bisher haben die damit noch nicht direkten Zugang zum Bordsystem bekommen. Mhm. Also die beiden Zugänge, die sie nachgewiesen haben und die auch dokumentiert sind, das ist bei ihnen bisher Bluetooth und WLAN.
Peter, das hört sich für mich so an, als wäre das ein generelles Problem. Wir haben zum Beispiel, stehen davor, unseren neuen, überteuerten Bundespersonalausweis zu bekommen, wo wir uns dann, wenn wir wollen, durch Zusatzkosten über das Internet identifizieren können. Wir haben das Problem, dass wir, wenn wir irgendwo einkaufen im Internet, dass wir nicht sagen können, ich bin wirklich der Gute, ich bin der und der und mach mal. Wir haben das Problem, dass wir, wenn wir ein Passwort haben, dass das geknackt werden kann, weil wenn es nicht kompliziert genug ist, und wenn es zu kompliziert ist, dann vergessen wir es, können wir uns das nicht merken. Das heißt also, ein Zugang nur für Berechtigte, das ist doch eigentlich das Kernproblem. Das ist für mich fast ein philosophisches Problem. Ist das überhaupt denkbar, einen einfachen Zugang zu haben für Berechtigte und andere kommen da nicht ran?
Also das ist tatsächlich das Kernproblem und das Emirat Dubai hat das auch gelöst, nachdem die von diesen Carnapping-Attacken da von dem Tadayoshi Kono gehört haben. Das Emirat Dubai hat nämlich aufgesetzt bisher eine Art Überwachung aller Fahrzeuge. Die bekommen dann so einen eigenen Sender und Empfänger implementiert und bisher haben die das nur genutzt, um Geschwindigkeitsverstöße dann vollautomatisch abwickeln zu können. Und die sagen, naja, wenn das so gefährlich ist mit dem Diagnosesystem, dann erweitern wir einfach diese Box und dann können nur noch die Behörden mit solchen Authentisierungscodes hier entsprechende Befehle geben. Das heißt, wenn der Fahrer sein Auto starten will, braucht er eine behördliche Genehmigung. Das wird dann sozusagen ans Bordsystem geschickt und dann kann er losfahren.
Na toll. Das fehlt uns auch. Dann warten wir erstmal ab, was die Regierung sagt, wenn ich von Köln nach Düren fahren will oder irgendwie.
Du musst einen neuen Bundespersonalausweis haben, musst dich damit identifizieren, musst einen Antrag stellen.
Was kostet an die Behörde? 28 Euro, glaube ich, oder sowas.
28, 80 oder
sowas. Oder ich würde mir für die Jugendlichen, die kriegen ja Rabatt.
Das ist abgestrichen.
Ja, 24. Ja,
ach so, ja, 24, ja. Vorher sollten sie, glaube ich, kostenlos haben
und so. Ja, aber ja, 24, glaube ich. Vielleicht komme ich da durch mit den 24.
Naja, also es ist ein Trauerspiel an sich dafür, dass der Bürger damit durchsichtiger und überwachbarer wird und der Ausweis nicht viel sicherer wird als vorher, denn geknackt
ist aber Fährbereich. Aber es ist doch wirklich gut, wenn man nur fahren darf, wenn die Regierung ja sagt. Die könnte dann doch wunderbar. Die Staus wären doch vorbei. Es würden einfach nicht mehr Autos.
Sie würden einfach, wenn ein Stau ist auf der Autobahn, die Motoren aller Fahrzeuge abschalten.
Ja, und die stehen lassen oder was?
Peter, was machen wir? Ist das eine schöne Welt? Sollen wir weitermachen oder sollen wir die Welt abschalten?
Ach, die Welt abschalten, da fehlt mir der Authentisierungscode.
Ah ja. Gut, dann müssen wir eigentlich nur abwarten. Also diese Technologie so, wie du also sie jetzt beschrieben
hast, eine
Gefahren in sich und da ist nichts dran zu ändern.
Ich habe natürlich eine Lösung. Kauf dir einen Oldtimer. Da ist kein Stecker drin.
Ja. Okay, ja. Peter, schönen Dank für diesen Einblick und unsere fahrenden Computer, die wir heute haben, die Gefahren, die sie mitbringen und schönen Tag noch. Bis dann.
Ja, und tschüss nach Köln.
So, die Zeit drückt schon wieder aufs Ende. In letzter Zeit machen wir Sendungen, bei denen es einem so richtig schlecht werden kann.
Ja, merkwürdiges
Gefühl. Gefühl, dass alles nicht so richtig rund läuft, dass die Freude am Leben eigentlich gestört wird durch die vielen, die da teilhaben wollen und die kontrollieren wollen. Das kann doch so nicht weitergehen. Entweder man löst sich ganz von der Technik, man kauft sich einen Oldtimer, damit man nicht stillgehalten wird. Per WLAN.
Du kennst doch den Klaus Janssen vom Bund Deutscher Kriminalbeamter.
Ja, genau.
Wir haben doch schon wiederholt. Ja, genau. So, der fordert zum Beispiel einen Reset-Knopf für das Internet, damit man bei Bedarf von Staatsseite her Deutschland von der restlichen Welt abkoppeln kann. So lange, bis die Ordnung wiederhergestellt ist oder sonst etwas.
Ist das was? Der Janssen, ich meine, wir kennen ihn ja, der ist doch sonst nicht so.
Nee, ich habe ja auch eine hohe Meinung von ihm, aber das halte ich für eine Schnapsidee. Und da hat er gesagt, was wir brauchen, ist ein verlässlicher Identitätsnachweis im Netz. Wer das Internet für Käufer, Online-Überweisungen, andere Rechtsgeschäfte und Behördengänge nutzen will, sollte zuvor sich bei einer staatlichen Stelle registrieren
müssen. Staatliche Stelle finde ich wiederum gut.
Ja, das ist also eine Sache, die ist wirklich ganz in Ordnung. Ja. Die ist also wirklich zu begrüßen. Aber die andere Seite ist, das Internet abschaltbar zu machen, irgendwelche Leute, Gruppen oder vielleicht ganz Deutschland aus der Welt zu nehmen.
Ja.
Da müssen wir noch mit ihm darüber sprechen. Vielleicht nächstes Jahr auf der CeBIT.
Wir machen auch einen neuen Feiertag, denn andere wollen ja auch einen neuen Feiertag machen. Der Feiertag heißt Internetfreies Leben. Und tschüss.
Alle
und
sollen bei uns in den Job gucken,
Daumen
unsere
hoch.
Fernsehsendung gucken und
ja,
dann sagen
genau.
wir EPÜB. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.